D-Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Vergangene Debatten kennen, aktuelle Debatten verstehen, künftige Debatten mitgestalten. Nee, halt, bitte nicht ausschalten, das ist nicht der Auftakt zu einer Sonntagsrede, sondern das ist unser heutiger, unser dichter, hochspannender Vortrag in Kurzform. Also lasst uns heute, März 2017, zunächst mal schlappe 85 Jahre zurückschauen, zurück in die Weimarer Republik. Und von dort dann auf die Diskussion unserer Gegenwart, weil wir die dann besser verstehen. Was nicht bedeutet, dass wir hier die Hände überm Kopf zusammenschlagen im Hörsaal und ganz einfach sagen, ach du liebe Zeit, der Schoß ist fruchtbar noch. Aktuelle populistische Diskurse, die entsprechen ja eins zu eins den alten, den vorangegangenen. Aber wir schärfen unser Verständnis und unsere Begriffe. Klar, dass die Begriffe rechts und links im politischen Kontext nicht so ganz astrein voneinander zu trennen sind, wie das ja oft behauptet wird, das haben wir alle schon mal gehört. In welchem Maße sie aber zerdehnt, verwässert und von links auf rechts und wieder zurückgedreht werden können, das erfahren wir in unserem heutigen Vortrag. Im Vortrag von Volker Weiß über die sogenannte Querfront.
Also die Querfront, historisch betrachtet, stand in erster Linie im Dienst militärischer und nationalistischer Erwägungen. Vor allem tauchen auch viele Akteure der sogenannten konservativen Revolution innerhalb dieser Strömung auf, in deren Tradition sich ja die heutige neue Rechte definitiv begreift. Der Abendlandbegriff ist im Kontext dieser ganzen Querfrontdebatten hochinteressant und man kann nur sagen, dass die heutigen Querfrontleute, die sich ja auch an Pegida und Ähnliches orientiert haben, diesen Abendlandbegriff völlig umgedreht haben. Auch hier gilt wieder, dass jeder willkommen ist, der sich gegen die Westbindung und die US-amerikanische Dominanz stellt. Diese krude Mischung aus nationalistischen Linken und antikapitalistischen Rechten Inhalten. Zeitschrift für nationale Identität und auf dem Titel ist Rudi Dutschke. Kommunikative Wirrnis.
Links ist das neue Rechts, rechts das neue Links. Herzlich willkommen in der kommunikativen Wirrnis. Gelichtet wird diese heute vom Redner Dr. Volker Weiß. Der Historiker und Publizist hat am 16. Januar 2017 auf Einladung der Böll-Stiftung in Berlin gesprochen. Die Stiftung lädt in ihrer Reihe Auf der Höhe Denker der Gegenwart ein, um selbige zu analysieren in alphabetischer Ordnung der Themen. Nun also Q. Q wie Querfront. Weiß hat in Hamburg Literaturwissenschaft, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Psychologie studiert und wurde dann als Historiker promoviert. Er forscht zur Geschichte des Rechtsextremismus und Antisemitismus, aber auch zur neuen Rechten. Und diese Bewegung von damals zu heute vollzieht er auch in seinem knapp 40-minütigen Vortrag. Nicht ohne vorneweg zu schicken, dass er sich da ein heikles Thema ausgesucht hat, das eine Menge Sprengstoff an Bord hat.
Immerhin geht es ja um die Verquickung von rechts und links, von der sozialen mit der nationalen Frage, also um ein Bündnis sich an sich widersprechender politischer Strömungen. Und die Querfront scheint die Annahme der Totalitarismustheoretiker zu bestätigen, nach der sich die Extreme auf der Rechten und auf der Linken berühren. Das würde allerdings bedeuten, dass eine solche Querfront tatsächlich überhaupt ohne nennenswerte Verluste für die Akteure möglich ist. Und dem, um das gleich zu sagen, möchte ich heute Abend die These entgegenstellen, dass zumindest für die linke Seite im Falle einer Querfrontbildung das nicht möglich ist, da sie derartige Konzessionen machen müsste, dass sie schlichtweg ihren Charakter als emanzipatorische Kraft verlieren würde, also aufhören würde, links zu sein. Mein Vortrag arbeitet also definitiv nicht mit einem totalitarismustheoretischen Modell, das häufig ja mit dem Begriff der Querfront oder der Kritik der Querfront verbunden wird. Ich freue mich, dass die Heinrich-Böll-Stiftung dieses heiße Eisen anfasst, das natürlich im Moment in den Zeiten des aufkommenden Populismus ja immer stärker diskutiert wird. Und dieser Begriff Querfront, der ist noch gar nicht so lange wieder im politischen Diskurs. Ich sage wieder, weil er hat einen historischen Vorlauf, auf den ich noch zu sprechen kommen werde. Ich werde im Folgenden zunächst die heutige Verwendung dieses Begriffs kurz skizzieren und dann ausführlicher auf seine historischen Bedeutungen eingehen. Abschließend wird dann zu prüfen sein, ob bzw. was die gegenwärtige Querfront eigentlich mit ihren historischen Vorläufern verbindet. Und selbstverständlich kann ich im Rahmen der gegebenen Zeit viele Aspekte des Themas nur sehr oberflächlich anreißen. Da bitte ich um Ihr Verständnis. Der Journalist Wolfgang Storz hat den Begriff Querfront als Titel einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung gewählt. Sie behandelt das publizistisch-aktivistische Netzwerk um Jürgen Elsässers Kompaktmedien, den Agitator Ken Jebsen und den Kopp Verlag, das sich rund um die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden gebildet hat. Und diese Studie macht mehrere Faktoren aus, die dieses Querfrontmilieu, wie er es nennt, kennzeichnen. Nämlich der Anspruch, selbstlos über den klassischen politischen Orientierungsmustern zu stehen und sie deswegen auch überwinden zu können. Also diese Überwindung der politischen Grenzen, die gehört zum Selbstverständnis dieser Querfront dazu. Außerdem die Nutzung schneller digitaler Kanäle, deren Rezipienten meist nicht so genau hinsehen und dadurch begünstigt durch diese Nutzung die schon fast beliebige Umdeutung politischer Begriffe. Storz bezeichnet daher auch diese krude Mischung des Kompaktmilieus aus nationalistischen linken und antikapitalistischen rechten Inhalten mit einiger Berechtigung als eine kommunikative Wirrnis. Bemerkenswert ist, dass auch der Querfrontbegriff selbst dort aufgegriffen wird, also in diesen Reihen selbst. Kompakt beispielsweise, die Zeitschrift von Jürgen Elsässer, verwendet ihn selbst im Bezug auf die Proteste rechter und linker Gruppen gegen die Bilderberger Konferenz 2016 in Dresden. Da sprach man von einer Querfront und das Magazin rief dabei eben zur Überwindung der Lagergrenzen auf unter der Devise, heute gilt für globalen Imperialismus oder dagegen. Und die Bilderberger galten den Demonstranten eben als die Personifikation einer globalistisch-kapitalistischen Strategie. Und wer sich gegen diese zur Weltregierung halluzinierte Versammlung stellte, so die Logik, sei eben unabhängig von seiner politischen Herkunft in den Reihen der Demonstranten willkommen. Und dieser personalisierende Zugang, der zugleich stets die Rechnung von wir hier unten gegen die da oben unabhängig von rechts und links aufmachen möchte, ist eben sehr typisch für diesen populistischen Querfrontansatz. Allerdings wäre mein Einwand dann gleich an dieser Stelle, dass Kompakt sich zwar als Querfrontakteur versteht, aber eben gar kein linkes Organ ist. So viel zur Gegenwart. Ja, Sie haben heute einen Historiker eingeladen. Insofern wird der Vortrag geschichtsträchtig, also meine Diagnose zur Zeit wird immer wieder in die Vergangenheit schauen, da ich auch davon ausgehe, dass natürlich die Gegenwart von der Vergangenheit stark beeinflusst wird. Und bei diesem Thema geht das vor allem gar nicht anders. Die Querfront war nämlich vor allem ein historisches Phänomen, das heute dann aufgegriffen und angespielt wird mit der heutigen Wiederverwendung des Begriffs. Der Begriff Querfront bezeichnete nämlich vor allem die Strategie der Reichswehrführung gegen Ende der Weimarer Republik, eine Massenbasis aus Teilen der NSDAP und den Gewerkschaften herzustellen, um darauf ein autoritäres Präsidialsystem zu stützen. Und die Schlüsselfigur dieses Plans war Kurt von Schleicher, Chef des Truppenamtes, Reichswehrminister unter Franz von Papen und im Winter 1932-33 kurzzeitig selbst Reichskanzler. Vor allem aber war Kurt von Schleicher der politische Kopf des deutschen Militärs dieser Zeit. Und seine Überlegung war, wie es der Historiker Detlef Peukert einmal zusammenfasste, sich selbst eine, Zitat, quer zu den politischen Fronten liegende Massenbasis aus Gewerkschaften und dem Strasserflügel der NSDAP zu verschaffen. Umsetzbar allerdings, das kann ich auch gleich vorschicken, war dieses Anliegen nicht, denn schon der von Schleicher ausgebotete hochkonservative Franz von Papen strickte an einem Gegenkonzept, um sich selbst wieder mit Hilfe Adolf Hitlers ins Geschäft zu bringen. Insgesamt kann man zusammenfassen, reichte die autoritäre Wende der Präsidialzeit gegen Ende der Weimarer Republik zwar aus, um die Republik zu zerstören, sie brachte aber letztendlich keine stabile Konstellation hervor. Und das gehört in meinen Augen auch zu den Kennzeichen von Querfronten, dass sie keine stabilen Alternativen schaffen. Und das Ergebnis ist bekannt. Adolf Hitler wurde Kanzler, Franz von Papen sein Vizekanzler. Schleicher fiel den Morden während der Röhm-Affäre 1934 zum Opfer und ebenso Gregor Strasser, der als möglicher Vizekanzler Schleichers für eine gelungene Querfront gehandelt wurde. Was war jetzt nun das Wesen dieser historischen Konstellation? Axel Schild hat vor vielen Jahren eine Monographie zu dieser historischen Querfront vorgelegt, die neben der konkreten historischen Bedingungen der Weimarer Totalkrise 1930 bis 1933 von der Querfrontfrage zwei Punkte abstrahiert. Der erste Punkt war sicher eine Frage der Zeit, die alle umtrieben hat, nämlich die nach der Integration der Massen in den autoritären Staat. Also die Frage, war es besser, ein autoritäres Regime konfrontativ, vor allem gegen die Arbeiterschaft, zu organisieren? Oder gab es nicht auch Mittel und Wege, beispielsweise für eine Militärdiktatur, die Massen, die Arbeiterschaft, zumindest teilweise auf die eigene Seite zu ziehen? Und das zweite Element, das die Frage nach einer Querfront bestimmte, betraf die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Fraktionen der deutschen Industrie um den für sie jeweils günstigsten Kurs des Landes. Und in diesem Konflikt traf dann die altgediente Schwerindustrie, also Kohle und Stahl, auf die sogenannten neuen Industrien, das waren damals vor allem die Chemie- und Elektrobranche. Und dieser Streit, der sich um Zölle, Expansionsziele, aber auch um den gesamten außenpolitischen Kurs des Deutschen Reiches drehte, hatte schon während des Ersten Weltkriegs einen seiner ersten Höhepunkte erreicht. Es war also durchaus ein Konflikt, der schon länger vorhanden war und dessen man sich in der Reichswehrführung bewusst war. In der Weimarer Zeit, und das ist dann wiederum ein Stichwort, das auch für die heutigen Querfrontdebatten relevant ist, ging es auch darum, wie man den US-amerikanischen Investitionen, wie man mit den US-amerikanischen Investitionen in die deutsche Wirtschaft umgehen sollte, die auf der einen Seite dringend benötigt wurden, auf der anderen Seite aber auch von einigen, also in der Wirtschaft auch, als eine Art ökonomische Überfremdung abgelehnt wurden. Da haben wir bereits ein Motiv, das auch für die Querfront heute oder die Querfrontdebatte heute immer wieder zentral ist, nämlich das Motiv des Anti-Amerikanismus. Also die Frage, wie stellt man sich zu den Kultur- und ökonomischen Einflüssen aus den USA nach Europa und Deutschland. Insgesamt zeigte sich also schon damals die Wirtschaft keineswegs als politisch geschlossener Block, was von der politisch denkenden Reichswehrführung im Hinblick auf eine effiziente Aufrüstung sehr kritisch wahrgenommen wurde. Hier stellte sich von Schleicher dann eben die Frage, wie man Konflikte vermeiden konnte, und darauf beruhte dann die Querfrontstrategie. Vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen Befriedung zeigte sich Kurt von Schleicher beispielsweise offen für staatliche Interventionen zur Abwehr der Wirtschaftskrise. Das unterschied ihn von seinen Vorgängern. Schleichers für die Arbeitsbeschaffung zuständiger Reichskommissar Günter Gericke entwickelte ein staatliches Konjunkturprogramm, das gewissermaßen die ökonomische Blaupause zur politischen Querfront darstellte. Es beinhaltete umfangreiche öffentliche Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen- und Siedlungsbau, und ebenfalls diskutiert wurde eine Arbeitsdienstpflicht für Arbeitslose. Und bekanntermaßen hat die Regierung Hitler ja Teile dieses Konjunkturprogramms dann auch übernommen. Und vor allem dieser Schwenk, und da kommen wir dann wieder zum Querfrontmotiv, dieser Schwenk auf ein staatliches Konjunkturprogramm kam beispielsweise Vorstellungen in den Reihen der Gewerkschaft durchaus entgegen. Das war beabsichtigt, denn die Gewerkschaften sollten eine tragende Säule in dieser Querfrontkonzeption darstellen. Ihre friedliche Integration in den autoritären Staat war daher notwendig, und der konfrontative Ansatz, ein Konflikt, wurde als kontraproduktiv gesehen. Hinsichtlich der Gewerkschaften dieser Zeit ist anzumerken, dass auch ein Politiker wie Gregor Strasser, eben von diesem sogenannten linken Flügel der NSDAP, der kein linker Flügel war, dass eben auch ein Politiker wie Gregor Strasser durchaus zwischen Arbeiterorganisationen auf der einen Seite und Klassenkampf auf der anderen Seite unterschied. Und während er die Arbeiterorganisation bejahte, stand er und seine Strömung dem Klassenkampf feindlich gegenüber und lastete den Klassenkampfgedanken vor allem dem linken jüdisch-intellektuellen Einflüssen in den Arbeiterparteien an. Strasser sah die Gewerkschaft also vor allem als eine nationale und nicht als eine sozialistische Kraft. Und das ist, wenn wir über Querfrontkonzeptionen reden, auch eine der tragenden Säulen, eben die Arbeiterorganisation national zu denken und nicht im Sinne von Sozialpolitik. Unter nationalen Gewerkschaftern, die es ja durchaus gab, traf dieses Programm auf offene Ohren. Zu nennen wäre beispielsweise der Gewerkschaftssekretär Lothar Erdmann, der auch eine Annäherung an Schleicher versuchte. Von ihm sind beispielsweise antisemitische Aussagen überliefert und dennoch war er Gewerkschafter, wurde auch im Dritten Reich als Gewerkschafter verfolgt und 1939 im KZ totgeprügelt. Aber es gab eben auch unter den Gewerkschaftern, die dann von den Nazis verfolgt wurden, durchaus Funktionäre, die offen für diese nationale Karte waren. Also insgesamt, so lässt sich sagen, diente diese Strömung mehr dazu, antikapitalistische Bedürfnisse zu befriedigen, als tatsächlich die Positionen der Gewerkschaften zu stärken, die sich ja dem autoritären Staat in der Querfront-Konzeption auch wieder unterzuordnen hatten. Das ist ein weiterer Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten zum Thema Querfront. Es geht vor allem darum, antikapitalistische Bedürfnisse zu bedienen. Das ist ein Unterschied zu einer tatsächlich antikapitalistischen Sozialpolitik. Neu war der Gedanke auch nicht, mit der Einbindung nicht-marxistischer Gewerkschaften über eine breite Basis zu verfügen. Das Stichwort hierfür lautet Kooperativismus. Und intellektuell unterfüttert wurde dieses Querfront-Konzept beispielsweise durch Hans Zehrer und seinen Tatkreis, in dem genau solche autoritär kooperativistischen Staatsvorstellungen diskutiert wurden. Entschuldigung. So, damit sind die drei wesentlichen Akteure Schleicher, Gericke und Strasser dieser historischen Querfront vorgestellt. Und in diesem Konzept sollten nun die verschiedenen Komponenten vereint werden. Die Befriedung der Konkurrenzkämpfe zwischen den deutschen Industriezweigen untereinander, die bereits im Weltkrieg die deutsche Rüstungskapazität geschwächt hatte. Die Befriedung der sozialen Lage durch staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramme und die Abtrennung der Gewerkschaften von den Linksparteien mit dem Ziel, die Streikwaffe zu entschärfen. Begünstigt werden sollte damit eine autoritäre Staatsführung, hinter der dann das Militär stand. Und Kurt von Schleicher, das muss man da immer mitdenken, Kurt von Schleicher war eben ein durch den Weltkrieg geprägter Militär, dessen Konzeption zum Ziel hatte, innere Konflikte zu glätten, um den Staat dann für die anstehenden äußeren Konflikte bei der Revision des Versailler Vertrages zu wappnen. Ich begreife daher diese klassische, diese historische Querfront als eine Art verlängerten Burgfrieden, zumal das Militär 1920 mit dem Kapp-Putsch ja schon die Erfahrung gemacht hatte, dass es ohne die Einbindung der Massen eben nicht mehr gehen wird. Die Querfront strebte dafür die weitere Zerschlagung der Demokratie und die Nationalisierung von Kapital und Arbeit an. Ihr Zweck war es, das Reich ebenso effizient wie möglich zu organisieren, deswegen eben die Konflikte in den jeweiligen Interessensgruppen auch zu entschärfen, um sich auf einen weiteren Krieg vorbereiten zu können und diesen auch durchhalten zu können. Also die Querfront, historisch betrachtet, stand in erster Linie im Dienst militärischer und nationalistischer Erwägungen. Schwenken wir mal erneut in die Gegenwart. Bei der Betrachtung der heutigen Akteure, auf die der Begriff Querfront gemünzt ist, fällt eine starke Orientierung an Russland, am Russland Wladimir Putins auf. Das gilt beispielsweise für die Montagsmahnwachen, die sich ja aus dem Anlass der Ukraine-Krise mitgegründet hatten. In dieser Szene gilt auch der russische Auslandssender RT, ehemals Russia Today, als reputabel. Und besonders hervor sticht diese Neigung gen Osten, auch im Fall des Magazins Kompakt. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele für Kompakt-Titel, Kompakt-Bildmaterial aus dem Hause, also dessen Chef Jürgen Elsässer als ehemaliger Leninist, das ist ja bekannt, ein besonderes Faible für Putin und seinen autoritären Führungsstil entwickelt hat. Das sind also so die klassischen Materialien, die man da findet, also Weltkrieg gegen Putin, stoppt Putin die NATO, und Elsässer hat ja mit Kompakt dann auch eine Sammlung der Reden herausgebracht, der Putin-Reden an die Deutschen. In der oft genug apologetischen Betrachtung der russischen Politik, vor allem hinsichtlich der Konflikte in der Ukraine und Syrien, treffen sich diese Kreise dann auch wieder mit Medien der neuen Rechten. Sowohl die Junge Freiheit als auch die Zeitschrift Sezession, was die Leitorgane der neuen Rechten sind, beziehen in geostrategischen Fragen ähnliche Positionen und wünschen sich auch eine stärkere Ausrichtung Deutschlands nach Osten. Die Sezession verfolgt beispielsweise aufmerksam, was in der jungen Welt geschrieben wird, die mitunter in deren Reihen dann auch als nationalbolschewistisch eingeschätzt wird. Vor allem der verstorbene Autor der jungen Welt, Werner Pirker, genoss beispielsweise in den Kreisen der jungen Freiheit ein gewisses Ansehen. Und der mit außenpolitischen Fragen befasste Sezessionsredakteur Benedikt Kaiser schrieb bereits vor einem Jahr von einer offenen Flanke des Antiimperialismus, und damit meinte er natürlich nach rechts offen. Er beanspruchte das antiimperialistische Erbe für die Rechte als die wahre Kraft, die die nationalen Identitäten noch gegen den US-amerikanischen Globalismus schützen könne. Die Linke hat in seinen Augen auf dem Gebiet völlig versagt und abgewirtschaftet. Des Weiteren sind es vor allem die Medien der neuen Rechten, die sich mit den Arbeiten des Neo-Eurasiers Alexander Dugin auseinandersetzen, der von einem antiamerikanischen Kontinentalbündnis mit der Achse Paris-Berlin-Moskau träumt. Auch hier gilt wieder, dass jeder willkommen ist, der sich gegen die Westbindung und die US-amerikanische Dominanz stellt. Und Dugin war eine Weile der Cheftheoretiker der nationalbolschewistischen Partei in Russland und zählt heute zu den Stichwortgebern der identitären Bewegung. Ich habe hier mal einen Aufkleber der identitären aus Österreich, wo sie wesentlich stärker sind als in Deutschland, mitgebracht. Das ist also ein Bild von Dugin, wie er also eine russische Panzerfaust schultert. Das ist also ein sehr typisches Bild für ihn. Das wird er als Propagandamaterial eingesetzt. Darunter in der Mitte dieses achtfach gepfeilte Kreuz ist das Zeichen von Dugins Bewegung. Rechts der gelbe Winkel auf schwarzem Grund, das Zeichen der identitären Bewegung, und das Flammensymbol gehört zu einer österreichischen nationalrevolutionären Gruppierung und Homepage, die sich der Funke nennt. Auch dieses Phänomen einer Hinwendung von gerade auch dezidiert Rechten nach Osten ist alles andere als neu. Auch hier gibt es innerhalb der deutschen Rechten, und das mag irritieren, durchaus eine Traditionslinie, die vor allem auf die 20er Jahre weist. Vor allem tauchen auch viele Akteure der sogenannten konservativen Revolution innerhalb dieser Strömung auf, in deren Tradition sich ja die heutige neue Rechte definitiv begreift. In ihren Kreisen wurde das unmöglich Scheinende in den 20er Jahren bereits durchgespielt. Zum Beispiel ein strategisches Bündnis eines rechtsnationalen, militärisch geführten Deutschen Reiches mit der Sowjetunion. Dabei ging es auch um die Frage der eigenen Identität, die die deutsche Intelligenz ja vor allem seit der Kriegsniederlage von 1918 sehr stark umtrieb. Abstrakt betrachtet war es die Frage, ob man sich kulturell eigentlich noch zum Westen zählen wollte, nachdem man ja den Krieg gegen den Westen geführt und verloren hatte und damit sich nach wie vor in der Nachkriegswelt an der Seite Frankreichs, Großbritanniens und auch der USA sah. Und dieser westliche Gedanke, diese westliche Welt war zugleich verbunden mit dem Versailler Vertrag und der Demokratisierung, die man beide natürlich ablehnte. Und konkret bedeutete diese Frage, ob man die Weichsel unter den Rhein als Europas Grenze sehen wollte. Ein nicht unbedeutender Teil auch der deutschen Rechten wollte sich eher gegen den Westen abschotten, votierte also dafür, Westeuropa am Rhein enden zu lassen. Und zur Zeit der Vertragsverhandlungen von Versailles bekam dann diese Strömung erneut oder einen ersten Aufschwung. Und Otto Ernst Schüttekopf zitiert in seinem Klassiker zu den linken Leuten von rechts, ein Buch aus den späten 60er Jahren, das in diesem Kontext immer wieder genannt werden muss, solche Vertreter mit den Worten: Zahlreiche Freikorps standen bereit, gegen Regierung, Spartakisten und Entente zu ziehen, das rote West- und Norddeutschland aufzugeben, an der Oder eine neue Westfront aufzurichten und dort im Verein mit Russland die deutschen Kräfte zu sammeln. Also gegen die Roten im eigenen Land auf jeden Fall kämpfen, aber das eben im Bündnis mit der Sowjetunion. Und der Plan dieser kurzen Phase war eben dann quasi im Bündnis mit der Sowjetunion Deutschland bis zum Rhein wieder aufzurollen. Und diese Überlegungen einer Revanche an der Seite der Sowjetunion trugen ebenfalls die Züge einer Querfront. Und der Nationalrevolutionär Ernst Niekisch etwa plädierte vor dem Hintergrund der deutsch-sowjetischen Militärkooperation zur Umgehung der Versailler Rüstungsbeschränkungen für die Bildung einer deutschen Legion in der Sowjetunion um, wie er schrieb, die russische Welt gegen das Abendland zu hetzen. Als kleine Fußnote, ich gehe da in meinem Buch nochmal ausführlich drauf ein. Der Abendlandbegriff ist im Kontext dieser ganzen Querfrontdebatten hochinteressant und man kann nur sagen, dass die heutigen Querfrontleute, die sich ja auch an Pegida und Ähnliches orientiert haben, diesen Abendlandbegriff völlig umgedreht haben, weil der Abendlandbegriff ein sehr nach Westen ausgerichteter Begriff war und mit dieser Putin-Orientierung überhaupt nicht zusammengeht. Über den Reichswehrchef General von Seeckt, der ebenfalls ein deutsch-sowjetisches Bündnis erwog, schrieb Nikisch, er wollte unter dem Winde der bolschewistischen Weltrevolution gegen den Westen aufkreuzen. Und in Kreisen des deutschen Militärs wurde diese Option also tatsächlich kurze Zeit diskutiert, wobei es sich dabei auch durchaus um ein außenpolitisches Druckmittel gegenüber dem Westen handelte, also nach dem Motto, wenn ihr uns so schlecht behandelt, dann tun wir uns mit der Sowjetunion zusammen und das wollt ihr ja nicht. In der Realität gab es für dieses Bündnis wohl mehr intellektuellen als realpolitischen Rückhalt. Vor allem aber, um das zu betonen, galt das Bündnisinteresse weniger der Sowjetunion als eben Russland. Die Bolschewiki wurden als eine Art notwendiges Übel aus weiterführenden Interessen in Kauf genommen. Also Hauptmotiv dieser ungewöhnlichen Annäherung war eine Art antiimperialistische Interessengemeinschaft, zu der sich die Nationen verbinden sollten, die sich 1919 als Underdogs der Nachkriegsordnung verstanden. Ein konkreter Effekt dieser Annäherung war dann übrigens auch die genannte illegale Rüstungskooperation der Reichswehr mit der Sowjetunion in vor allem ausbildungs- und technischen Fragen während der 20er Jahre. Und mit einem geschichtsphilosophischen Gerüst versehen wurde diese Ostorientierung der deutschen Rechten, wie man sie auch nennt, während der Weimarer Zeit, besonders durch Arthur Möller van den Broek, einem Kulturtheoretiker, der sozusagen im geistigen Zentrum der konservativen Revolution stand. Dieser formulierte den Gedanken einer sozialistischen Außenpolitik des Deutschen Reiches gegen den Westen, in den er dann Begriffe der Linken aufnahm, um sie in seinem Sinne völlig umzudeuten. Er schrieb beispielsweise 1920 unter dem Titel »Unsere sozialistische Außenpolitik kann nur deutsche Volkspolitik sein« folgende Worte. Es gibt nach wie vor den einen Unterschied zwischen Menschen, der in dem Unterschied von Ausbeutern und Ausgebeuteten liegt. Aber dieser Unterschied wird nach dem Frieden von Versailles von den einzelnen Menschen auf ganze Nationen übertragen sein. Es bleibt dem Sozialismus nur übrig, sich von einem Klassensozialismus in einen Völkersozialismus zu übertragen. Das sollte eine sozialistische Außenpolitik tun. Und Russland hat begriffen, um was es in diesem Kriege ging. Der russische Sozialismus weiß, dass die Revolution eine Erhebung gegen die nutznießende Gesellschaft des Westens ist. Wenn der Bolschewismus gegen Indien vorstößt, dann meint er England. Wenn er gegen Polen andrängt, dann meint er Frankreich. Er meint unsere Feinde. Das verbindet den russischen und den deutschen Sozialismus. Sollten sie den gemeinsamen Kampf nicht gemeinsam führen? Und weiter: Der deutsche Sozialismus kann sich nur dann für Russland entscheiden, wenn Russland erkennt, dass jedes Volk seinen eigenen Sozialismus hat. Und diese Forderung, jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus, ist eine der klassischen Phrasen Möller van den Broeks. Dieser Text, das glaubt man nicht, wenn man diese Passage hört, aber dieser Text war innenpolitisch eine absolut klare Absage an jede Konzession nach links. Möller war weit davon entfernt, den marxistischen Gedankengut irgendetwas abzugewinnen. Er war radikaler Antikommunist. Aber er war ein Meister darin, die Begriffe des Gegners zu übernehmen und umzudrehen, umzudeuten. Sein Sozialismus war eigentlich ein nationaler, autoritärer Ständestaat. Und sein hofiertes Proletariat war der selbstgenügsame deutsche Arbeiter, der wusste, wo sein Platz in diesem Staat zu sein hat. Also die eingangs angesprochene beliebige Umdefinition von Begriffen in der heutigen politischen Rhetorik ist alles andere als neu. Möller glaubte ohnehin, dass der Bolschewismus in Russland nur ein Übergang sei und dass sich danach, also Russland, sich von jedem westlichen Gedankengut gereinigt als asiatische Macht regenerieren werde. Ja, das ist ein Bild, es gehört zu meinen Lieblingsfunden. Wenn man das mal genau anschaut, das ist von einer Sammlung von Texten Möller van den Broeks über Russland, die einige Jahre nach seinem Tod 1934 herausgegeben wurde. Das zeigt eben nochmal diesen Gedanken grafisch ausgedrückt, dass sich Russland über den Bolschewismus quasi vom Westen reinigen wird und zu seinem asiatischen Selbst finden wird. Und das ist, wenn man es schräg betrachtet, sind das ja Hammer und Sichel. Aber so gedreht haben wir das orthodoxe Kreuz und den islamischen Halbmond. Und das ist genau dieser Gedankengang, also der Bolschewismus als Reinigung vom westlichen Denken, um dann wieder zum mystisch-asiatischen, orthodoxen, islamischen, die ja aus dem Westen häufig auch zusammengesehen wurden, um sich damit wieder zu regenerieren. Das waren so diese Formen der Esoterik, die in diesen Kreisen gepflegt wurden. Ähnliches Gedankengut übrigens, also gerade wenn es um Bündnisinteressen der Underdogs nach dem Ersten Weltkrieg anging, herrsche auch in den Kreisen Mussolinis vor, wo man in Italien ja nach dem sogenannten verstümmelten Sieg die Parole von der proletarischen Nation ausgab, um den Klassenkampfgedanken ins eigene Lager umlenken zu können. Und ebenfalls bekannt vorkommen dürften solche Konstruktionen den Leserinnen und Lesern Oswald Spenglers unter ihnen, die hoffentlich zahlreich sind, der 1919 ja seine Ideale vom preußischen Sozialismus formulierte. Auch hier finden wir wieder die Vorstellung eines anti-westlichen, antiliberalen und antimarxistischen autoritären Ständestaates als spezifisch deutsche Fassung der sozialistischen Idee. Das sozusagen der ganze weltanschauliche bis hin geschichtsphilosophische Hintergrund dieser Querfrontideologie. Und eine Entsprechung fand diese Brückenkonzeption auf Seiten der Linken dann vor allem in den Phänomenen des Nationalbolschewismus und dem sogenannten Schlageter-Kurs der Kommunistischen Partei, der 1923 dann sozusagen der Basis der Rechten die Kommunistische Partei als wahre Vertreterin der nationalen Interessen verkaufen wollte. Diese Linie war eine Art Diversionsprogramm, das dem politischen Gegner das Wasser abgraben sollte, und sie entfesselte jedoch auch einen Anstieg antisemitischer Aussagen innerhalb der KPD, wie es Olaf Kistenmacher in seiner Analyse der Artikel der KPD-Zeitschrift Rote Fahne festgestellt hat. Im Zuge dieser Strategie, dieses Schlageterkurses, kam es sogar zu einer Art öffentlichen Korrespondenz. Unter anderem versuchten Möller van den Broek auf der einen Seite und der Kommentarenvertreter Karl Radek, sich in einer Reihe von Artikeln gegenseitig zu widerlegen. Ich habe heute ein wenig den Eindruck, dass beispielsweise Sarah Wagenknecht sich in einer ähnlich nationalbolschewistischen Tradition wähnt und dem Gegner durch rhetorische Nachahmung die Wähler abjagen möchte. Sah man historisch im Kampf gegen den Versailler Vertrag ein verbindendes Element, auf dessen Basis eben diese Konversation stattfinden konnte, so laufen heute antieuropäische Kräfte in meinen Augen in Gefahr, so eine merkwürdige Allianz gegen die EU zu wiederholen. Und ich fürchte, also bei so einer antieuropäischen Brücke gibt es wenig zu gewinnen und viel zu verlieren für die Linke. Das gibt mir aber das Stichwort für den nächsten Schritt. Wie schon angedeutet, bedeutet heute über die Querfront zu sprechen, auch über die neue Rechte zu sprechen. Zunächst ist sie ja die politische Kraft, die seit Jahrzehnten an einer Wiederbelebung der historischen konservativen Revolution und ihrer autoritären und auch kooperativen Staatsvorstellungen arbeitet. Zudem erhebt die neue Rechte auch gerne den Anspruch, die Lagergrenzen zwischen rechts und links zu überschreiten. Und das ist schon traditionell so. Deutliche Züge eines Querfrontprojektes trug beispielsweise die nationalrevolutionäre Zeitschrift Wir selbst, die auch in der Gründungsphase der Grünen versuchte, die nationale Frage in die Partei hineinzutragen. Also Ende der 70er Jahre haben sich da, es war so eine der ersten Generationen der neuen Rechten, hat man sich dort versammelt und durchaus auch Kontakte in die Grüne Partei hineingepflegt. Einer der wesentlichen Stichwortgeber ist Henning Eichberg, der kam damals aus der NPD und gehörte dann zu den zentralen Figuren auch einer europäischen Vernetzung der neuen Rechten. Und man sieht also schon äußerlich da eine gewisse Anlehnung an den damaligen Stil. Und wir selbst, ich habe mal die Nullnummer, den Titel da an die Wand geworfen, arbeitet jetzt genau mit diesem Programm, Zeitschrift für nationale Identität, und auf dem Titel ist Rudi Dutschke. Ja, also da hat man eben versucht, diesen Brückenschlag auch nochmal zu probieren. Und das war lange Zeit eines der wichtigsten Medien in der sogenannten Neuen Rechten. Und wer dann hinzukam, den, ich sage mal, älteren Leuten unter den Grünen im Saal vielleicht noch ein Begriff ist, Rudolf Barrow, der ja ein Ostdissident war, in den Westen dann ging und in Wir selbst dann auch sehr viel publizierte und immer wieder auch versuchte, die nationale Frage in die Grüne Partei wieder hineinzubringen und das progressiv zu diskutieren. Und eine kleine Anmerkung noch, sein Ziehsohn Erik Lehnert ist heute wissenschaftlicher Leiter im Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek und beruft sich selber, sonst würde ich das nicht erwähnen, weil Familie kann niemand was für, aber er beruft sich eben selber auf die Prägung durch Rudolf Barrow und seinen Kreis, der ihn also auf diesen neurechten Pfad gesetzt hätte. Also das Kennzeichen von Wir selbst war es, linke Themen aus der Perspektive der nationalen Befreiung Deutschlands zu diskutieren. Und man hat eben sehr lange versucht, da auch auf die alternative Szene einzuwirken. Und ebenfalls in die westdeutsche Nachkriegsgeschichte gehörten die Nationalrevolutionäre von Sache des Volkes, das gibt es heute auch noch als Homepage, die sich auch beispielsweise auf den vorhin zitierten Ernst Niekisch beriefen. Es ist übrigens möglich, dass dieser Titel Sache des Volkes auf eine Formulierung aus der Schlageter-Rede Radex, mit der dieser nationale Kurs der KPD eingeleitet wurde, zurückgeht. Diese Formulierung lautete: Die Sache des Volkes zur Sache der Nation gemacht, macht die Sache der Nation zur Sache des Volkes. Ja, also das ist sozusagen der Grundgedanke einer Querfront. Also der führt gewissermaßen dann in Vorstellungen eines sozialistischen Vaterlandes hinein. Und ich fürchte, es war genau diese Dialektik, die dann auch den real existierenden Sozialismus durchaus anfällig für den nationalen Gedanken machte. Und das treibt übrigens bis heute bizarre Blüten. Selbst in der stramm antikommunistischen Jungen Freiheit wird die DDR in der Frage von Disziplin, Ordnung und auch Bildungspolitik und Patriotismus sehr wertgeschätzt. Das ist immer wieder amüsant, wenn man dort Artikel liest, in denen diese Seiten der DDR dann doch wieder sehr gelobt werden. Wer also Querfronten sucht, landet heute schnell in der Gesellschaft der neuen Rechten. Und das hier angesprochene Milieu von Kompakt hat sich ja selbst längst in eine enge Allianz begeben und ist in meinen Augen auch wenn Elsässer sich immer wieder selbst als links definiert, hat damit nichts mehr zu tun. Jürgen Elsässer und der Sezessionschef Götz Kubitschek arbeiten seit längerem zusammen, beispielsweise bei 1%, dieser Fundraising-Initiative von rechts, und auch bei Pegida. Mitvertreten in dieser Allianz ist auch die AfD. Und in solchen Allianzen finden wir heute noch die Züge der Querfront-Konzeption, aber aufgrund geänderter Bedingungen in der Gesamtgesellschaft keine wirklichen Entsprechungen mehr. Das beginnt natürlich verglichen mit den 30er und 20er Jahren beim heutigen Bedeutungsverlust von Gewerkschaften und auch politisierende Militärs wie Kurt von Schleicher finden wir heute glücklicherweise nicht mehr. Dafür sind natürlich Syntheseversuche von nationaler und sozialer Frage gerade wieder bei Standortdebatten weit verbreitet. Das reicht dann, wenn wir den Blick mal etwas weiter fassen, bis hin zu Donald Trumps Überlegungen zum Schutz der amerikanischen Industrie, mit denen sich dann teilweise auch amerikanische Gewerkschaften anfreunden können. Das stellt übrigens die heutige neue Rechte wieder vor ein großes Problem. Man hat jahrzehntelang sich essentiell antiamerikanisch definiert und jetzt haben die USA einen Präsidenten, der sehr viel von dem bedient, was ihre eigenen politischen Vorstellungen so formulieren. Und in der Sezession wurde Trump schon als Alternative für Amerika bezeichnet. Also der Anti-Amerikanismus, gerade innerhalb der neuen Rechten, der ja ganz wesentliche Grundlage für die Querfront-Konzeption von dieser Seite auch darstellte, der hängt ein wenig im Leeren gerade. Ja, auch hierzulande kann die Verbindung der Themen Einwanderung, Wirtschaft und Sozialpolitik lagerübergreifend durchaus ein Problem darstellen. Also hier wäre sozusagen auch jemand, der die Lager übertreten hat, ein Sozialdemokrat, Thilo Sarrazin, der der neuen Rechten Stichworte geliefert hat, wie in den letzten Jahrzehnten niemand. Ich sehe nicht, wie linke Kräfte in diesem Milieu und vor diesem Gedankengebäude, das ich hier immer wieder mit Rückgriff auf die Geschichte skizziert habe, erfolgreich agieren sollten. Das gilt auch klar und deutlich für Bündnisversuche antiimperialistischer Linker mit islamistischen Kräften auf der Basis einer gemeinsamen Ablehnung der USA und Israels, die ja mitunter auch als Querfront bezeichnet werden. In einer solchen Allianz löst sich alles auf, was noch als links gelten könnte. Denn neben dem Rassismus, der, also wenn wir über die Standortdebatten reden, geht es ja immer um Abwehr von Einwanderung, um die nationalen Märkte, den Arbeitsmarkt zu schützen, stellen vor allem die Tendenzen einer personalisierenden Sozialkritik eine große Gefahr dar. Und nicht umsonst sind ja auch die eingangs skizzierten heutigen Querfrontkreise besonders anfällig für verschwörungstheoretische Konstruktionen, die auch auf klassisch antisemitische Stereotypen zurückgreifen können. Also Stichworte aus dieser Montagsmahnwachen-Szenerie wären dann Rothschilds, die Federal Reserve Bank, immer mit dem Zusatz eine private Bank, jüdische Hochfinanz fällt dort auch und natürlich die allseits beliebte antisemitische Israel-Kritik. Also die im Nationalismus notwendig vorhandenen Ausschlusslogiken befördern eben ein solches Denken. Und vor allem geistert durch solche Konzepte immer wieder die Vorstellung, dass ja das eigene Kapital dem Fremden irgendwie moralisch überlegen sei oder eigentlich gar nicht wirklich Kapital wäre. Kurzum, und darum immer wieder meine historischen Exkurse heute Abend, Querfront bedeutet letztendlich nur die Unterordnung der Akteure unter den nationalen Imperativ und ich sehe nicht, dass damit irgendetwas zu gewinnen wäre. Vielen Dank.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Wenn also Globalisierungskritik ins Fahrwasser des Nationalismus gerät, dann kann sie einpacken. Emanzipative Bewegungen können nur verlieren, wenn sie mit rechtsextremen Ideologien fusionieren. Volker Weiß haben wir hier gehört, der als Historiker und Publizist auf Einladung der Böll-Stiftung am 16. Januar 2017 über die Idee der Querfront gesprochen hat, unter dem Titel »Die Allianz der Populisten«. Und morgen bleiben wir hier im Hörsaal auf diesem weiten Felde des Populismus und bei der gezielten Begriffsverwirrung. Weiß hat ja eben auch diesen Sachverhalt hier angesprochen.
Die Nutzung schneller digitaler Kanäle, deren Rezipienten meist nicht so genau hinsehen und dadurch begünstigt durch diese Nutzung, die schon fast beliebige Umdeutung politischer Begriffe.
Und morgen Abend geht es im Hörsaal tatsächlich nochmal expliziter um diesen Zusammenhang, um populistische Netzinhalte und deren Verbreitung. Das Stichwort gibt, ganz klar, ein platinblonder Mann vor mit rotem Schlips.
You are fake news.
Now the top local news, WSTC, WNLK.
Wenn wir über Fake News sprechen, ist es ein bisschen so wie damals beim arabischen Frühling invers. Ja? Damals war die große Hoffnung, das Internet kann Diktatoren stürzen. Und heute sind wir auf der anderen Seite und sagen, die dunkle Macht des Internets kann Trump zur Wahl verhelfen.
Es gibt ja diesen Begriff der Echokammer oder mal der Filterblase, in der ich mich befinde.
Den sogenannten Fall Lisa, wo eine falsche Geschichte zu einer Belastung der deutsch-russischen Beziehung hochgejazzt wurde. Beispielsweise im Auswärtigen Amt können das alle noch erinnern, weil das auf einmal eine Realität wurde. Es hat sich abgelagert als eine Wirklichkeit, obwohl es eine erfundene Geschichte war.
Der Umstand, dass ich Tatsachen aus der Welt leugne, dass ich die Geschichte umschreibe, dass ich Lüge gezielt als politische Strategie einsetze, das ist nicht neu.
Das ist ein interessensgeleiteter Vorgang.
Also die Instrumentalisierung von Wahrheiten.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Wie lösen wir dieses Problem?
Go ahead. Quiet, quiet.
Lügen lagern sich als Tatsachen ab. Wahrheit gibt's nicht mehr im Singular, sondern als Wahrheiten im Plural. Fakten werden eher erfühlt, denn belegt. Auch hier herrscht offenbar große Verwirrung. Die wollen wir morgen Abend hoffentlich lichten, wenn wir hier im Hörsaal unseren digitalen Salon zum Thema senden. Make Fakten Relevant Again, so lautete der Titel der Veranstaltung vom 22. Februar 2017. Über Fake News diskutiert habe ich mit Ralf Beste, er ist Leiter des Planungsstabes im Auswärtigen Amt, mit Charlotte Obermeier, ihres Zeichens wissenschaftliche Mitarbeiterin der Grünen im Bundestag, mit Maria Exner, der stellvertretenden Chefredakteurin von Zeit Online, und mit Christian Volk, Professor für Politik und Recht an der Freien Universität Berlin. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Katja Weber wünscht euch jetzt noch einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Macht's gut.